Aquascapes sind doch nur für ein paar Wochen schön. Und dann, naja, dann geht's doch schon sofort ab ins nächste Becken. Hauptsache Content. Genau diesen Vorwurf müssen sich einige Aquascaper und vor allem auch YouTuber gefallen lassen. Vielleicht auch ich. Und genau deswegen möchte ich mit euch in dieser Podcast-Folge mal einfach dem ganzen Thema, ist Aquascaping wirklich so kurzlebig geworden, näher auf den Grund gehen. Und wir schauen uns an, was einen guten Aquaristik- oder Zooladen auch ausmacht. Denn ich war in einem richtigen Hardscape-Paradies. Und was da für mich hängen geblieben ist, das möchte ich mit euch in dieser Podcast-Folge beleuchten. Ich denke, das wird gut, also let's go. Herzlich willkommen bei Aquaaffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper mit Timo Schmitz von Aquaristik-Kosmos. Und damit ganz herzlich willkommen zur 90. Folge des Aquaaffin-Podcasts. Ja, und ich habe natürlich wie immer zwei super spannende Themen für diese Folge mit dabei. Und deswegen würde ich sagen, verlieren wir nicht lange viel Zeit, sondern wir starten sofort mit dem ersten Thema, nämlich Aquascapes. Sind sie wirklich heute nicht mehr langlebig? Und vielleicht lass mich kurz erklären, warum ich genau auf dieses Thema gekommen bin. Denn es ist natürlich auch immer so, dass ich für meine Themen auf meinem Hauptkanal, Timos Aquaristik Kosmos, immer mal wieder auch neue Themenvorschläge suche. Das mache ich natürlich, indem ich zum Beispiel eure Kommentare lese, bei Google ein bisschen suche, aber auch natürlich auf verschiedenen Foren so ein bisschen einfach aktiv bin, einfach mal schaue, hey, was gibt es gerade für Themen, die Leute auch wirklich interessieren. Und da habe ich verschiedene Diskussionen mitbekommen, die mich auf der einen Seite so ein bisschen, ja, ich sag mal, was heißt wütend, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich sag mal sehr bedrückt gemacht haben. Auf der anderen Seite konnte ich dem zumindest teilweise zustimmen. Und genau aus diesem Dissens habe ich gedacht, wäre es doch mal ganz cool, so eine Podcast-Folge auch darüber zu machen. Denn ich habe verschiedene Diskussionen in verschiedenen Foren mitbekommen, bei dem vor allem auch Kritik an verschiedenen Aquascaping-YouTubern, also jetzt keinem persönlich, aber ich sag mal diese allgemeine Bubble, hey, ja gut, das ist Aquaristik-YouTube, ja, da kannst du nichts drauf geben, die machen sowieso jedes Aquarium alle halbe Jahre oder sowas neu, immer mal wieder mitbekommen habe. Und das hat mich doch schon wirklich nachdenklich gestimmt, weil auf der einen Seite hat mich das so ein bisschen wütend gemacht, weil ich sage, hey, natürlich, also ich fühle mich auch so ein bisschen damit angesprochen, ich gehöre ja auch zu Aquaristik-YouTube, zumindest Aquaristik-YouTube Deutschland. Auf der anderen Seite gehöre ich jetzt nicht zu denen, die jetzt wirklich immer sagen, hey, ich mache jetzt vielleicht jedes Jahr oder jedes halbe Jahr wieder mal ein neues Aquarium. Mein Aquarium, ich habe jetzt gerade heute erst das Video gedreht zu dem Abschied für mein Alpen 60P. Das heißt, es stand jetzt in dem Falle 2,5 Jahre. Und das hat mich so ein bisschen, ja, zumindest traurig gestimmt, dass die ganzen Leute über einen Kamm geschoren werden. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, wäre es doch mal cool, wenn wir so eine Podcast-Folge machen. Und die häufigsten Vorwürfe, die in solchen Foren kamen, war vor allem, dass natürlich die Aquaristik-YouTuber das Ganze nur als Show machen. Das heißt, die Aquarien sehen zum Beispiel dann mal ganz kurz gut aus. Also das heißt, gerade wenn ich es aufgebaut habe, die Einfachphase vielleicht hinter mir habe, die Aquarienpflanzen wachsen und ich habe so ein richtig schönes grünes Aquarium, dann sieht das Ganze gut aus. Naja, aber dann erfolgt eigentlich mehr oder weniger auch schon der Abbau. Das heißt, dieses Ganze, naja, ich habe so das Entstehen des Aquariums, dann die Hochzeit und der Niedergang des Aquariums, vor allem der Niedergang, das wird ja gar nicht richtig festgehalten. Und auf der einen Seite stimme ich diesem Vorwurf zumindest ein wenig zu. Auf der anderen Seite sieht man ja auch bei mir, dass mein Aquarium 2,5 Jahre gestanden hat und somit halt auch alles dokumentiert ist. Ich verstehe aber natürlich, was dieserjenige, der das geschrieben hat, dann auch damit meint, ne, dass man natürlich, und das ist halt das Problem auch so ein bisschen von Social Media aus meiner Sicht, dass es natürlich immer so ein bisschen darauf ankommt, naja, was zeige ich denn von meinem Aquarium? Denn es ist natürlich auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel verschiedene YouTube-Videos mache, dann zeige ich euch natürlich nur die schönen Seiten meines Aquariums. Denn ich will euch natürlich nicht zeigen, welche Algenecke ich vielleicht habe oder wo ich immer Probleme mit Mulm habe, sondern ich zeige euch natürlich nur die schönen Seiten des Aquariums. Auf der anderen Seite ging es auch vor allem darum, naja, hey, die ganzen Aquaristik-YouTuber, die wollen doch nur verkaufen und genau deswegen nutzen sie vor allem High-End-Produkte, beziehungsweise haben diese High-End-Produkte dann auch noch gesponsert bekommen und würden sich ja nie selber diese ganze teure Technik kaufen. Und wie gesagt, ich muss sagen, teilweise ist diese Kritik natürlich berechtigt, wo ich sage, hey, viele Aquascaper und auch vor allem YouTuber, ne, die bauen ihre Scapes, die sie halt haben, natürlich auf und gerade wenn du jetzt im Social-Media-Game mit drinne bist, das heißt gerade auf YouTube oder Instagram unterwegs bist, dann würde ich jetzt mal nicht meine Hand dafür ins Feuer legen wollen, dass diese Scapes länger als 6 bis 12 Monate stehen, einfach um so ein bisschen auch natürlich Motivation zu haben, aber auch natürlich Content-Material. Denn natürlich ist es so, dass ich immer wieder als YouTuber oder vielleicht Instagrammer oder TikToker, es gibt ja verschiedene Plattformen, habe ich ja jetzt gelernt, auf denen auch wirklich Aquascaping und Aquaristik sehr groß geworden ist. Ne? Also das klassische YouTube, das zählt ja schon fast gar nicht mehr, sondern wir haben ja auch heutzutage Instagram, was sehr groß ist, oder auch zum Beispiel TikTok. Und hier ist es auch natürlich so, dass es alleine dadurch, dass wir diese Plattform immer wieder bespielen müssen, natürlich immer wieder neuen Content geben muss. Und ich kann euch natürlich jetzt das 3000. Mal mein Aquarium zeigen. Davon wird das Layout ja nicht besser. Und deswegen verstehe ich natürlich zum einen die Kritik, dass es immer wieder Aquarien gibt, die halt wieder neu eingerichtet werden, die halt nicht sehr viele Jahre stehen. Auf der anderen Seite kann ich aber auch nachvollziehen, warum das vielleicht einige Kollegen von mir so machen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, gerade wenn wir von Langlebigkeit von Aquascapes oder generell erstmal vielleicht Aquarien sprechen, muss ich natürlich sagen, naja, gut, ich sehe aber auch Gegenbeispiele, ne? Denn es ist natürlich immer die Frage, was derjenige mit seinem Kanal, mit seinem Internetauftritt erreichen will. Denn es ist natürlich so, gerade wenn ich jetzt auf meinen Content gucke, dann gehen die Videos, in denen ich zum Beispiel Aquarien oder zum Beispiel Glastöpfe oder sowas, mehr oder weniger, sind ja keine Aquarien dann richtig, sondern eher so kleine Glaspöttchen einrichte, dann gehen die natürlich schon deutlich besser als normale Videos. Das heißt, wenn ich jetzt mehr erreichen will auf YouTube, dann muss ich natürlich Videos drehen, in denen ich irgendwas neu einrichte, weil das halt bei euch ganz gut ankommt. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch dann wiederum Gegenbeispiele, wie beispielsweise bei mir, mein Alpen 60p, was jetzt 2,5 Jahre gestanden hat, aber auf der anderen Seite zum Beispiel auch gerade bei Liquid Nature, da gibt es ja Aquarien, die laufen wirklich jahrelang und jahrelang wirklich ziemlich gut. Das heißt, dort gibt es wirklich über mehrere Jahre tolle, tolle Scapes, die halt dann ja entstanden sind und die dann halt auch von den Jungs von Liquid Nature gepflegt werden. Das heißt, wir sehen auf jeden Fall, da gibt es auch ein Gegenbeispiel auf der einen Seite. Wichtig ist aber auch natürlich auch, dass die Langlebigkeit von solchen Scapes auch mal so ein bisschen natürlich vom Layout abhängt. Gerade wenn ich jetzt mir selber mal meinen Alpen 60p angucke, naja, dann kommt da so ein Punkt rein, wie zum Beispiel der Pflegeaufwand. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt so ein krasses Scape habe, was jetzt zum Beispiel sehr, sehr fein in die Details reingeht, dann ist natürlich die Frage, naja, gut, kann ich das über mehrere Jahre wirklich pflegen und vor allem habe ich auch die Lust dazu. Ne? Das heißt, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich auch die Pflanzenwahl. Gerade wenn ich jetzt Pflanzen ausgewählt habe, die immer wieder neu zurückgeschnitten werden müssen, weil sie sehr, sehr schnell wachsend sind, dann ist halt natürlich die Frage, naja, ist das jetzt vielleicht die richtige Pflanze für ein langjähriges Scape? Oder auch auf der anderen Seite natürlich auch die Technik. Das heißt, wir haben so ein großes Gewebe, wie so eine Art Spinnennetz quasi eigentlich. Das heißt, wir haben so verschiedene Punkte, die wir so unter einen Hut bringen müssen, aber auch vor allem natürlich die Motivation des Besitzers. Denn es ist natürlich so, dass ich gerade auch als Besitzer vielleicht mal Lust auf Veränderung habe, weil ich natürlich jetzt das Aquarium häufiger sehe als diejenigen, die es vielleicht auf Social Media sehen oder zum Beispiel auch einfach die Pflege des Systems, also die Pflege dieses Ökosystems, dann irgendwann vielleicht so überbordend finde, dass ich sage, hey, nee, da habe ich ehrlich gesagt keine Lust mehr drauf und richte mir dann wiederum ein neues Aquarium, vielleicht ein pflegeleichteres Aquarium ein. Und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch noch den Vorwurf, naja, diese ganzen Aquascaper und YouTuber, die nutzen diese ganzen teuren Produkte, die sie gesponsert bekommen, nur um richtig Kasse zu machen. Ja, um richtig wirklich dann den Leuten das Geld aus der Tasche rauszuziehen und diese Produkte, die würden sie selber nie selber kaufen. Und da muss ich sagen, naja, stimme ich nur teilweise zu. Also ich kann natürlich diese Kritik nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt auch so, dass ich aus der Sicht eines YouTubers argumentieren kann und auch aus der Sicht eines YouTubers, der andere YouTuber-Kollegen kennt. Das heißt, in dem Falle kann ich zumindest mal aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus sagen, dass ich für 99,9% meiner YouTuber-Kollegen die Hand dafür ins Feuer legen würde, dass sie zum Beispiel Produkte vorstellen oder nutzen, nicht nur, weil sie sagen, hey, dafür kann ich mir irgendwie einen dicken, fetten Betrag an Affiliate-Einnahmen, an Sponsoring-Einnahmen einrechnen, sondern weil sie wirklich dahinter stehen, weil sie wirklich diese Produkte auch selber kaufen würden. Und dann wirkt das Ganze natürlich viel authentischer. Und somit, finde ich, ist es auch nicht verwerflich, diese dann zum Beispiel auf seinem Kanal oder auf seinem Instagram-Channel oder wo auch immer dann vorzustellen. Ich muss halt sagen, ich finde es auch persönlich einfach, das ist so ein bisschen so ein Teil persönlicher Geschmack, denn ich muss natürlich sagen, hey, ich krieg eure Kritik natürlich auch, so nach dem Motto, hey, naja, du richtest ja nur noch quasi Aquascaping, Aquarien in Anführungszeichen ein, obwohl ich mich jetzt nicht wirklich als Aquascaper, also als reinen Aquascaper einsortieren würde, sondern so ein bisschen als Twitter zwischen einem klassischen Aquarianer oder Aquaristik und dem Aquascaping. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, wenn ich jetzt ein klassisches Baumarkt-Aquarium, irgendwie so einen ganz normalen klassischen Standardkasten mit schwarzen Silikonnähten und Standardabdeckung und sowas, alles neben einem Weißglas-Aquarium mit schönen LED-Balken oder sowas daneben halte, muss ich ganz ehrlich aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus sagen, naja, ja, dann nehme ich doch halt auch das Weißglas-Aquarium beziehungsweise die schöne Technik, weil mir das halt selber viel, viel schöner gefällt. Na, also es ist halt natürlich immer die Frage, was willst du mit deiner Aquaristik erreichen? Und ich glaube, zumindest bei mir ist es halt so, dass ich auf der einen Seite Aquaristik betreiben will, weil das halt die Aquaristik ist. Auf der anderen Seite möchte ich aber trotzdem ein schönes, ich sag mal stilvolles Aquarium bei mir halt haben, dass es halt auch wirklich als Hingucker dient. Und da muss ich ganz persönlich sagen, wenn ich jetzt mein Rio 125 daneben setze, was ich damals hatte, naja, dann war das vielleicht auch ein Hingucker, aber dann sind meine Aquarien, die ich jetzt habe, einfach nochmal viel mehr ein Hingucker. Und dementsprechend würde ich mir dann halt auch mal abgesehen davon, dass ich bis jetzt quasi, wenn ich mir jetzt so mein Alpen 60P angucke, fast von diesem Aquarium gar nichts gesponsert bekommen habe, würde ich halt sagen, trotzdem kaufe ich diese Produkte halt gerne, weil ich halt genau das, was dahinter steht, also der Stil, das Design, weil ich das halt einfach sehr, sehr gerne habe. Und dementsprechend würde ich sagen, dass viele YouTuber auch einfach das zeigen, worauf sie selber Lust haben und nicht zwingend immer das, was jeder braucht. Ne? Also jeder in dem Fall in Anführungszeichen, denn es ist natürlich immer so, wir müssen uns gucken, welcher Adressatenkreis dieser YouTuber oder Aquascaper in dem Falle hat. Das heißt, bei mir ist der Adressatenkreis vielleicht so ein bisschen, naja, hey, ich habe ganz normale Aquarianer und auch Aquascaper. Das heißt, ich versuche immer so ein Mittelding zu finden zwischen, naja, das ist halt irgendwas, was normale Aquarianer nutzen können, auf der anderen Seite aber auch Aquascaper. Und wenn ich zum Beispiel einen Aquaona mir angucke, einen Pachy oder was auch immer, dann sehe ich vielleicht eher die Aquascaper im Vordergrund. Das heißt, da müssen wir immer so ein bisschen überlegen, naja, woher kommen denn die Zuschauer auch? Und generell muss ich halt sagen, zum Thema Kooperation, ja, das ist halt so ein bisschen Teil des natürlichen Spiels. Ich würde aber jetzt, wie gesagt, sagen, dass die meisten Kooperationspartner bei meinen YouTuber-Kollegen wirklich authentisch ausgewählt sind, sodass halt jetzt hier keiner aufs schnelle Geld aus ist, weil unter uns jetzt gesagt, ne, also das schnelle Geld kriegt man auch bei Kooperationen nicht, ne, also das vielleicht auch mal dahingesagt. Das heißt, wenn wir uns das Ganze als Fazit einfach mal so ein bisschen angucken, müssen wir sagen, naja, Aquascaping ist eigentlich per se nicht wirklich kurzlebiger geworden. Es ist immer die Frage, was man daraus macht. Auf der einen Seite kann es kurzlebiger sein, gerade wenn wir uns jetzt vielleicht Social Media angucken, ist aber auch so ein bisschen diesem ganzen Social-Media-Game geschuldet, weil man natürlich einfach auf Social Media immer mehr Content produzieren muss, um von euch gesehen zu werden. Sonst bräuchte ich ja auch keine Podcast-Folgen mehr zu machen. Das heißt, es ist natürlich auch immer so, dass ich auf Social Media nicht immer wieder über dasselbe berichten kann, weil dann würdet ihr euch diese Podcast-Folge wahrscheinlich nicht mehr anhören. Das heißt, auf der einen Seite haben wir das Social Media Game, wo es halt vielleicht etwas kurzlebiger geworden ist, wir aber trotzdem als Privatperson Aquascaping natürlich auch trotzdem noch sehr langlebig betreiben können. Und jeder, und das ist meine ganz persönliche Meinung an der Stelle, jeder entscheidet selber über den Aufwand, die Technik und die Optik, die wir halt an unsere Aquarien dann auch als Maßstab anlegen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, hey, naja, mich interessiert die Optik nicht so, mir geht es vor allem um die Fische in diesem Aquarium und ich finde es ganz toll, diese zu beobachten, dann brauchst du vielleicht gar kein Weißglas-Aquarium mit transparenter Verklebung oder noch die Tip-Top-Beleuchtung mit keine Ahnung wie viel Lumen, sondern für dich reicht ein ganz normales Standard-Aquarium. Wohingegen jemand, der sagt, hey, ich möchte mein Aquarium lieber als Designobjekt im Raum betrachten, dass das Ganze auch in meinem Raum gut aussieht, alles clean aussieht, vielleicht dann doch eher auf das Weißglas-Aquarium mit transparenter Verklebung geht, mit super schönem LED-Balken drüber. Das heißt, jeder soll das doch machen, was er gerne hat, denn, wie gesagt, ich sag's immer wieder, viele Wege führen durch die Aquaristik und ich finde Authentizität, so, das ist das richtige Stichwort, ist wichtiger als Dogmatismus. Und wenn wir immer sagen, hey, wir haben das Dogma jetzt das und das und das, dann bringt uns das als Aquarianer und als Aquascaper in der gesamten Community nicht wirklich weiter. Und das soll, denke ich mal, auch dann das Wort zum Sonntag für dieses Thema gewesen sein. Und damit würde ich sagen, kommen wir dann auch schon zu allgemeinen Updates rund um die AquaHelper-App. Denn ich habe gedacht, hey, für diese Podcast-Folge kann ich euch nochmal so ein paar kleine Updates geben. Denn es kommt bei der AquaHelper-App definitiv Großes auf euch zu. Denn ich habe angefangen mit der iOS-Version. Es war ja eine lange, lange Zeit, wo ich immer gesagt habe, hey, nee, komm, iOS, das steht jetzt nicht wirklich auf dem Plan. Ich bleibe erstmal bei Android. Aber es kamen jetzt so viele Anfragen von euch. Ja, hey, wann kommt denn jetzt die iOS-Version? Ich möchte unbedingt das Ganze auf meinem iPhone dann auch installieren, dass ich gedacht habe, okay, irgendwann, ich kann euch einfach nicht mehr hinhalten. Und ich möchte ja selber, dass auch möglichst alle Aquarianer davon profitieren. Und wenn ich per se immer so 30-40% der Leute ausschließe, nur weil sie halt ein anderes Gerät, also ein anderes Handy haben als ich, dann ist das natürlich auch nicht fair. Deswegen habe ich mir jetzt ein MacBook gekauft und habe jetzt auch die ersten Schritte gemacht, habe aber jetzt sogar auch schon eine lauffähige App dann. Das Ganze ist mit Flutter entwickelt, das heißt, ich kann das Ganze, was ich auf Android entwickelt habe, auch so für iOS nutzen, muss das halt etwas nur anders konfigurieren. Aber trotzdem kann ich euch sagen, ich werde definitiv kein Apple-Fanboy. Ja, also ich habe das MacBook angemacht, habe es eingerichtet und ich dachte mir so, nee, also kein Bock. Also ich muss an der Stelle sagen, das ist wahrscheinlich für die Leute, die jetzt im Apple-Universum unterwegs sind, denken die so, hey, was labert der Typ denn da? Also das ist doch so alles so einfach. Wahrscheinlich ist es halt das Problem, dass es so einfach ist, dass es für mich schon kompliziert ist. Denn ich bin halt wirklich seit 28 Jahren jetzt Windows gewöhnt und habe wirklich alles nur auf Windows gelernt. Natürlich ist es so, dass das Ganze wahrscheinlich mit der Zeit auch so ein bisschen dann kommt, gerade wenn man sich so ein bisschen mehr mit Mac, also mit dem Mac OS beziehungsweise dann auch iPhone, iOS beschäftigt hat, dass das Ganze dann so ein bisschen nachkommt, ne, dass man halt einfach weiß, wo die entsprechenden Sachen sind. Aber dieses, naja, Apple ist intuitiv, muss ich sagen, finde ich jetzt nicht. Also es gibt dieses Meme so, dass so ein Typ vor einem Rechner sitzt und sagt, ja, was soll ich denn jetzt damit und klatscht da so drauf rum. Genau so habe ich mich auch gefühlt, als ich dieses MacBook aufgemacht habe. Ich dachte so, okay, von Digital Native ist da jetzt nicht mehr viel zu spüren. Wie kriege ich jetzt die ganzen Sachen hin? Ich habe den Vorteil, dass ich an der Stelle Softwareentwickler bin. Das heißt, es gibt ja noch ein anderes Betriebssystem, nämlich Linux. Das ist quasi so ein bisschen der Unterbau für das macOS-System. Das heißt, man kann recht viel auf der Konsole machen. Wenn du jetzt bei Windows zu Hause bist, nennt man das die CMD, also den Command. In dem Falle kann man dann halt diese ganzen Sachen im Terminal absetzen und braucht dann nicht in der grafischen Oberfläche hin und her zu klicken. Und bis ich mal irgendwelche Sachen gefunden habe mit dem Finder und sonst was alles, war ich schon viel, viel schneller auf der Kommandozeile. Und da muss ich sagen, so, da habe ich gedacht, ey, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, Apple. Aber vielleicht ist halt einfach mein limitiertes Gehirn das Problem, dass ich halt erstmal jetzt quasi gedanklich umsteigen muss auf macOS. Aber das werden wir jetzt halt einfach mal sehen. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch einiges an Spaß mit haben. Ich habe jetzt auch schon das Apple Developer Programm abgeschlossen. Das heißt, da, wenn ich dann die erste richtige lauffähige App habe, die auch ohne Fehler dann ist, dann geht es natürlich daran, dass das Ganze dann auch wirklich von Apple dann nochmal überprüft werden muss, damit ich euch keine falschen Sachen aufs Handy laden lasse, sondern dass das auch alles geprüft ist und dann, ja, wirklich geht es auch dann weiter mit der iOS-Version. Das heißt, ab da an können wirklich, ich sag mal, zu 99,9% von euch alle die AquaHelper-App installieren. Und wenn du jetzt die AquaHelper-App noch nicht hast, derzeit gibt es sie, wie gesagt, nur für Android, findest du, wie gesagt, unten in den Shownotes auch nochmal eine Verlinkung zum Google Play Store. Da kannst du dir die AquaHelper-App dann auch runterladen. Und damit würde ich jetzt sagen, kommen wir auch schon mehr oder weniger zum zweiten Thema für diese Podcast-Folge, denn ich möchte so ein bisschen mal der Frage nachgehen, naja, was macht denn jetzt einen guten Aquaristikladen wirklich aus? Denn bei mir steht für mein Alpen 60P eine Neugestaltung an. Ich habe ja eben schon so ein bisschen gesagt, hey, mein Alpen 60P steht jetzt 2,5 Jahre. Und jetzt ist es auch mal langsam Zeit, dass es neu kommt. Denn ich habe mich so langsam satt gesehen an diesem Layout. Ich möchte nichts mehr mit Mini-Landschaftssteinen zu tun haben. Und deswegen war ich in den letzten Wochen in verschiedenen Zooläden. Zum einen beruflich bedingt war ich in Ungarn, in Budapest und habe dann natürlich auch die Möglichkeit genutzt, einfach mal bei Green Aqua vorbeizugucken. Auf der anderen Seite war ich jetzt für die Neugestaltung meines Alpen 60Ps, beziehungsweise dann nur noch 60Ps, dann auch bei der Zoobox, bei denen ich damals schon das Hardscape für das Alpen60P gekauft habe. Und da ist mir dann so ein bisschen in den Gedanken gekommen, naja, hey, wie sieht's denn jetzt für Leute aus, die nicht wirklich zum Beispiel Zugriff auf die Zoobox haben oder andere Zooläden, die zum Beispiel so ein gutes Sortiment haben, so gut sortiert sind, so viel Expertise auch in ihrem Bereich haben. Was macht aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus einen guten Aquaristik- oder Zooladen dann noch aus? Und ich finde, und das ist jetzt der erste wichtige Punkt, der mir auch immer wieder positiv an verschiedenen Aquaristik- und Zooläden auffällt, ist, wenn sie verschiedene Show-Aquarien haben. Denn es ist natürlich so, dass wenn ich in einen Zooladen reinkomme, ich sag mir jetzt einfach mal ganz normal eine Kette, die jetzt nur so ein bisschen Futter zum Beispiel verkauft und ich habe da so ein kleines Regal, wo verschiedene Artikel der Aquaristik drin stehen, naja, dann fühle ich mich jetzt erstmal nicht so gut aufgehoben, wie als wenn ich in einen Zooladen, auch von mir aus in einer Kette reinkomme und ich sehe schon, hey, die haben eine richtig große Aquaristikabteilung, die haben sogar vielleicht noch 4, 5, 6 verschiedene Show-Aquarien da stehen und ich muss sagen, ich fand das wirklich ziemlich, ziemlich cool, als ich in Ungarn war, in Budapest bei Green Aqua, denn da war es so, dass der Laden so ein bisschen zweigeteilt aufgestellt war, denn es war auf der linken Seite des Ladens waren verschiedene Show-Aquarien und das waren auch nicht wenig aufgebaut, sodass man dort erstmal so ein bisschen, ja, ich sag mal Inspiration sammeln konnte. Naja, hey, was möchte ich denn vielleicht in meinem Aquarium? Möchte ich vielleicht eher auf Steine setzen? Möchte ich eher vielleicht auf Holz setzen? Und so weiter und so fort. Welche Pflanzen möchte ich einsetzen? Und auf der anderen Seite so ein bisschen, ja, ich sag mal, Vorfreude erzeugen konnte. Denn ich saß da und habe mir diese Aquarien angeguckt und obwohl ich wusste, ich will in Ungarn nichts kaufen, weil ich war ja schließlich mit dem Flugzeug da, das heißt, ich konnte jetzt nicht so viel mitnehmen. Ich habe natürlich ein paar kleine Sachen mitgenommen, aber trotzdem war es jetzt so, dass ich da nicht unbedingt was kaufen wollte. Trotzdem kam in mir, als ich einfach da gesessen habe, mir die Aquarien wirklich ganz in Ruhe, ich habe da teilweise eine halbe Stunde gesessen, um mir alle Aquarien anzugucken, einfach die Aquarien anzugucken, muss ich sagen, kam so diese Vorfreude in mir hoch. Und dementsprechend würde ich sagen, fand ich diese Atmosphäre in diesem Laden wirklich gut. Und das habe ich auch hier ringsrum bei mir in der Umgebung, habe ich einen Laden in der Nähe von Bonn, der auch verschiedene Show-Aquarien hat. Und immer wenn ich in diesem Laden bin, meistens kombiniere ich das halt mit der Arbeit, weil sonst muss ich halt da so eine Dreiviertelstunde hinfahren. Gerade im Verkehr ist natürlich doch, bin ich eine Stunde vielleicht dahin unterwegs, zum Beispiel auch zur Zoobox bin ich auch jetzt nicht mal eben so eine halbe Stunde gefahren, sondern fahre da auch eine Stunde oder ein bisschen mehr sogar teilweise hin und dann nutze ich die Zeit natürlich auch, um mir erstmal die Show-Aquarien so ein bisschen anzugucken, in diesen Mut reinzukommen, hey, was will ich zum Beispiel bei einer Neugestaltung mit meinem Aquarium machen und genau das finde ich halt, ist ein Punkt, der aus meiner Sicht einen guten Aquaristik- und Zooladen auch ausmacht, dass dieser halt auch zeigt, hey, wir sind nicht nur einfach ein reiner Produktladen, sondern leben auch für dieses Thema. Und genau da kommen wir dann auch schon zum zweiten Punkt, nämlich der Auswahl in der Verfügbarkeit. Denn auf der einen Seite ist es natürlich auch so, dass ich, gerade wenn ich jetzt an die Auswahl denke, naja, feiere ich schon wirklich die Läden, die wirklich viel Auswahl haben und vor allem auch viel Auswahl bei den richtigen Dingen. Denn es bringt mir jetzt persönlich eher weniger was, wenn diese wirklich zwei große Regale haben mit verschiedenen Futtersorten. Natürlich soll jeder da fündig werden, aber mir kommt es vor allem darauf an, wenn ich in einen Zooladen oder Aquaristikladen fahre, dass dieser genügend zum Beispiel Hardscape oder zum Beispiel Pflanzen oder zum Beispiel auch Tiere dann zur Verfügung hat, sodass ich halt in diesem Laden wirklich dann auch fündig werden kann. Futter kann ich von mir aus auch immer wieder irgendwie bei Aquasabi oder an anderen Online-Shops bestellen, aber ich fahre ja vor allem gerade in einen Laden, weil ich natürlich das Erlebnis vor Ort haben will. Das heißt, ich möchte zum Beispiel Hardscape anfassen können, ich möchte das mir anschauen können. Was habe ich da zum Beispiel für ein Holzstück? Was habe ich da für einen Stein? Was habe ich vielleicht auch für Tiere, die es da gibt oder zum Beispiel auch für Pflanzen? Das heißt, das möchte ich ja vor Ort erleben und genau das möchte ich ja eigentlich eher weniger online kaufen und alles, was ich online kaufen, gut online kaufen kann, vor allem, naja, das kann ich halt auch durchaus einfach dann halt bei Aquasabi kaufen. Dafür brauche ich nicht in den Laden reinzufahren. Und genau das feiere ich halt dann echt hart ab, muss ich an der Stelle sagen. Wo ich jetzt zum Beispiel bei der Zoobox war, die haben halt solche Megakisten, ich weiß nicht, wie man diese nennt, diese großen Holzkisten, die, ich sag mal, so einen fast einen Kubikmeter fassen, bei dem du verschiedene Auswahl an Steinen, an Hölzern hast und vor allem dann auch diese Hölzer wirklich dir in Ruhe angucken kannst und dann auch in verschiedenen, ich nenne es jetzt einfach mal Hardscape Dojos oder wie man diese Kästen auch nennen kann, wo so ein bisschen Sand drin ist, wo man zum Beispiel Steine oder Wurzeln auch so ein bisschen setzen kann, dann einfach mal zum Testen des Layouts reinsetzen kann und sich anschaut, okay, kann ich diese Wurzel irgendwie in mein Layout mit reinpacken, sieht das gut aus, wie sieht das vielleicht in Kombination mit was anderem aus, dass man halt einfach die Möglichkeit hat, das Ganze zu testen. Und gerade da kommt so ein bisschen bei mir der Frust hoch. Ich kenne natürlich auch kleinere Läden hier im Umkreis von Bonn oder Köln, wo das Ganze nicht ist. Ich verstehe das natürlich, dass man immer nur begrenzte Auswahlmöglichkeiten hat, gerade wenn man als Ladenbetreiber irgendwas anbieten möchte. Aber wenn ich dann halt nur so eine kleine Kiste habe, wo irgendwie Mini-Landschaftssteine drin sind, wo gefühlt so, ich sag mal, vielleicht 5 Kilo Mini-Landschaftssteine drin ist, aber ich plane zum Beispiel 10 Kilo zu kaufen, naja, dann ist das jetzt halt nicht der Laden, wo ich unbedingt hinfahren würde. Das heißt, das ist für mich auch ein großer Punkt, der einen guten Aquaristikladen ausmacht. Und dann kommen wir nämlich noch zum letzten Punkt und der betrifft vor allem die Leute, die, ich sag mal, vielleicht gerade in das Thema einsteigen, Einsteiger in der Aquaristik, nämlich die Beratung. Denn die Frage ist natürlich immer, bin ich in einem Verkaufsladen oder habe ich vielleicht auch Berater vor allem vor Ort? Denn das ist für mich ein kleiner, aber feiner Unterschied. Denn gerade wenn ich zum Beispiel bei der Zoobox bin, in anderen Läden oder auch bei Green Aqua, ich hatte nie das Gefühl, dass mir jemand etwas verkaufen will, sondern dass man mich beraten möchte, was ich am besten für ein Produkt für meine Aquarien dann auch brauche oder welche Fischarten dann vor allem in mein Aquarium passen oder auch eben vielleicht nicht passen. Das heißt, für mich ist aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus auch ein großer Punkt oder das A und O eigentlich, wenn ich gerade Anfänger vor allem in der Aquaristik bin, die Beratung. Das heißt, dass ich nicht unbedingt einen Verkäufer vor mir habe. Natürlich müssen wir sagen, jeder, der in irgendeinem Laden arbeitet, ist mehr oder weniger Verkäufer. Aber trotzdem gibt es ja immer wieder auch Fachberater, die eher das Beratende, die beratende Tätigkeit im Vordergrund sehen und weniger die verkaufende Tätigkeit. Das heißt, das ist ein großer Punkt, wo ich sage, hey, das macht einen Aquaristik- oder Zooladen wirklich zu einem sehr guten Zooladen, denn ich muss mich da gut aufgehoben fühlen und merken, dass die Leute das auch wirklich mit Leidenschaft machen und nicht sagen, hey, ja, komm, ja, du hast dieses und jenes Aquarium, ja, dann nimm mal diesen und jenen Fisch, das wird schon passen. Das heißt, ich gehe persönlich lieber zu den Läden, wo ich merke, da stecken die Angestellten auch wirklich sehr, sehr viel Herzblut rein, in den Verkauf, in die Beratung dann aber auch und nicht nur, dass sie so einen Produktverkauf haben, wo halt wirklich das Verkaufen im Vordergrund steht. Ich weiß, das kann man nicht immer wirklich im Vorfeld herausfinden. Man muss auch vielleicht einfach manchmal negative Erfahrungen machen, habe ich auch an der Stelle schon gemacht, aber dann weiß ich beim nächsten Mal, naja, der Laden ist vielleicht eher was, wenn ich jetzt mal schnell irgendwie Ersatz für ein bestimmtes Produkt haben will, gehe ich dahin. Wenn ich jetzt aber ausführliche Beratung haben möchte, jemanden, der mir auch dann wirklich mit Rat und Tat zur Seite steht, gehe ich vielleicht doch lieber eher in den Shop, nehme da vielleicht, ja, ich sag mal, einen längeren Weg für in Kauf, aber habe da natürlich vielleicht eine größere Auswahl, ein besseres Personal, die auch dann wirklich in einer beratenden Tätigkeit dann dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und damit würde ich sagen, soll es das von dieser Podcast-Folge gewesen sein. Ich würde an der Stelle sagen, wenn du jetzt auf Spotify zuhörst, gib dem Podcast gerne mal eine Bewertung, quasi einen Daumen nach oben. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.